der Podcast der Mediengruppe RTL.
Die erfolgreichste Gründershow Deutschlands geht endlich weiter. Vox zeigt wieder die Höhle der Löwen. Deswegen haben wir Frank Thelen zu uns in den Mediengruppen RTL Podcast eingeladen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Vautek aus der Kommunikationsabteilung von Vox und kurz vor dem Start der sechsten Staffel konnte ich mit dem Investor und Löwen darüber sprechen, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird und wie die Dreharbeiten liefen. Wir sprechen aber natürlich nicht nur über die Pitches und Gründer von Die Höhle der Löwen. Frank hat mir auch erzählt, wie er die deutsche Startup-Szene sieht, welche Zukunftstechnologien ihn bewegen und ob er sich überhaupt noch ein Leben ohne Startups vorstellen könnte. Ein spannendes Gespräch, bei dem ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Herzlich willkommen, Frank Thelen. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist hier in den Mediengruppen RTL Podcast. Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, denn es gibt natürlich keinen besseren Zeitpunkt, mit dir im Podcast mal ein bisschen zu quatschen über Startups und natürlich über die Höhle der Löwen, wenn der Start der sechsten Staffel vor der Tür steht. Am Dienstag, 3. September, geht's los, bei Vox natürlich, 20.15 Uhr.
Ja.
Wie waren die Dreharbeiten? Vielleicht mal so, um Einstieg für dich zu machen, wie waren die Dreharbeiten zur sechsten Staffel? Du bist ja der älteste Hase sozusagen im Feld.
Ja, man würde sagen sogar Löwe, ne? Also der älteste Löwe, der meisten Pitches wahrscheinlich gesehen hat. Und es war wie immer eine sehr, sehr gute Atmosphäre, oder nicht wie immer, wir hatten ja auch schon mal Stress am Set, das haben wir ja glücklicherweise seit einigen Staffeln nicht mehr. Es war eine gute Atmosphäre, wir haben stärkere Gründer gesehen als jemals zuvor, also da auch eine tolle Arbeit von der Produktionsfirma Sony und Vox gemeinsam. Und es war eine gute Zeit im Set.
Kannst du uns schon so ein bisschen Einblicke geben? Du hast gerade gesagt, starke Gründer. Wie hat sich das geäußert? Waren die besser für den Pitch vorbereitet? Hatten sie bessere Produkte, bessere Konzepte dabei? Woran machst du das fest, dass sie stärker waren als je zuvor?
Ist eine Kombination. Auf der einen Seite die Persönlichkeit. Also hat man jemand, der zum Beispiel 8 Sprachen fließend sprechen kann, jemand, der in seinem Fachgebiet wirklich schon sehr tief drin ist und auch da schon tolle Sachen publiziert hat. Wie tritt er auf, wie selbstbewusst, wie klar strukturiert, wird er nervös bei schwierigen Fragen, also wie ist der Auftritt, wie ist das Produkt? Sehen wir hier quasi eine Hausfrau, die zu Hause Marmelade kocht, was auch ein Erfolg werden kann, oder sehen wir jemand, der sich damit befasst, wie Bildung funktioniert und diese Bildung wirklich verändern will, also eine ganz andere Qualität. Ich selber mag natürlich gerne auch technische Sachen, die nicht immer einfach in der Sendung darzustellen sind, weil natürlich Quantencomputer oder andere Themen kann man in so einer Sendung nicht abbilden, aber man kann schon mal eine Blockchain-Steckdose erklären oder andere Themen. Und auch das war in der sechsten Staffel, ist stärker und größer geworden, dass das Thema Technologie, starke Gründer, besserer Pitch, sehr stark auf den Punkt. Aber wir werden natürlich auch wieder Ausreißer sehen von Gründern, die mich verärgern, die es nicht unter Kontrolle haben, ihr Geschäftsmodell selber noch nicht begriffen haben. Und sowas verärgert mich dann und das gab es in dieser Staffel auch wieder.
Da wirst du dann also auch mal beim Pitch ein bisschen bissiger und fährst die Krallen aus, ja?
Ja, mich ärgert's, weil ich denke, Mensch, verdammt, wenn du die Chance hast, hier zu präsentieren, warum verhaspelst du dich? Warum kannst du meine zweite Frage nach irgendwie deinem Deckungsbeitrag nicht beantworten? Und das gehört dann vielleicht auch zum Entertainment dazu. Ich sehe gerne starke Gründer in der Höhle, was wir glücklicherweise auch jetzt immer mehr sehen. Aber genau, auch in dieser Staffel wird's wieder einen Entertainment-Part geben, wo dann ja, es vielleicht ganz gut aussieht optisch, aber der Hintergrund geschäftsmäßig mich nicht begeistert.
Okay, starke Gründer, starke Löwen haben wir natürlich auch dabei und ja. Ein neuer Löwe stößt zum Rudel dazu, Ortomol-Chef Nils Glagau. Wie war die Willkommensparty für ihn? Hat er sich gut eingefunden oder gab es da Reibereien und hat er auch direkt in seiner ersten Staffel, war er noch ein bisschen zurückhaltender oder hat er sich gut eingefunden?
Also ich persönlich habe ihn willkommen geheißen, hoffe ich. Ich habe ihm, wir hatten ein längeres Gespräch, wo ich meine Learnings aus den 6 Jahren offen und ehrlich gesagt habe, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert hat, was meine Tipps sind, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden.
Aber so transparent bist du dann schon, dass du sagst, okay, als derjenige Löwe, der am längsten dabei ist, gebe ich auch schon noch am Anfang dem Neuling so ein paar Ratschläge mit.
Total. Also
keine Angst, dass er dir den nächsten
Deal wegschnappt. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich über jeden, der dazukommt und das gut machen möchte. Und ich habe natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, weiß alles, aber ich habe damals, ich bin jetzt halt 6 Jahre dabei, gewisse Medienerfahrungen, das sind neue Sachen, die habe ich halt versucht rüberzubringen. Mein Spickzettel, also das, was ich quasi die Startups da frage, wie ich so strukturiert vorgehe, habe ich ja sogar in meinem Buch veröffentlicht, Startup DNA. Ich habe da gar nichts verheimlichen, sondern ich möchte, dass alle Löwen, auch insgesamt die Startup-Szene einfach lernt und ob ich da jetzt den einen oder anderen Deal bekomme, du, viel wichtiger ist, dass wir endlich mal im Gesamten in Deutschland vorankommen.
Also keine Angst vor einem Deal, den zu verlieren. Gab es denn Kämpfe auch in der neuen Staffel? Also können sich da Zuschauer auch schon drauf vorbereiten, dass ihr mal auch mit harten Bandagen gegeneinander kämpft?
Ja, härter denn je. Und in dieser Situation bin ich dann vielleicht auch sauer und denke, auch jetzt hat der Ralf den Deal bekommen, das ist doch blöd, ich hätte ihn noch bekommen sollen, weil man halt dann in der Eifer des Gefechts halt da ist. Aber am Ende des Tages möchte ich, dass der Gründer einen passenden Löwen findet. Manchmal findet er meiner Meinung nach auch nicht den passenden Löwen, er wählt dann falschen aus, was mich auch sehr verwundert hat. Da frage ich mich, haben die sich nicht informiert? Mhm. Oder schätze ich die Löwen falsch ein, was ich auch nicht glaube, weil ich sie lange kenne. Das ärgert mich dann, weil ich denke, davon hat jetzt keiner was, weil der Löwe hat nicht gut gepasst. Aber machen wir ein Beispiel im Food-Bereich, ob man da mit Ralf Dümmel geht oder mit mir geht, das ist ein leichter Unterschied von dem, wie man rangeht. Aber wir beide haben unsere Stärken und Schwächen und das kann für beide Sinn machen. Dann ist mir das im Eifer des Gefechts, ärgere ich mich kurz, aber danach ist mir egal. Aber entscheidet sich ein Gründer für einen Löwen, der einfach überhaupt nicht weiß, wie der Vertrieb in dem Bereich funktioniert oder der da einfach keine Erfolge vorweisen kann, dann verstehe ich den Gründer nicht.
In den letzten 5 Jahren wurde dir wahrscheinlich häufig die Frage gestellt, was bringst du an Expertise mit, was das Startup-Unternehmen genau benötigt oder was kann ein Startup-Unternehmen von dir lernen, aus deiner Expertise heraus? Jetzt aber mal anders gefragt, nach 6 Staffeln, denke ich, ist es vielleicht mal an der Zeit. Hast du während den 6 Staffeln Höhle der Löwen auch was von den Gründern gelernt oder mitgenommen oder neue Impulse bekommen, wo du denkst, das hattest du vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm, wie die es machen, wie die ihr Produkt leben?
Total. Ich darf ja jeden Tag lernen von unseren Gründern. Zum Beispiel mit Dennis und Daniel von Little Lunch habe ich halt den Vertrieb gelernt und ich habe dann auch mein Netzwerk verwendet, meinen Namen, vielleicht in einem anderen Termin, aber insgesamt haben wir es einfach gemeinsam gelernt und oftmals haben die auch dann die Impulse gebracht, wie funktioniert das eigentlich? Durfte da auch viel von Ralf Dümmel lernen. Pumper Xund zum Beispiel war das erste Food-Startup, das Bücher bei uns reingebracht hat. Also wo man sagt, du hast eigentlich einen 20 Euro gefühlten Wert, weil es kostet ein Buch, aber die Produktionskosten von einem Buch sind bei 1,40 Euro oder so, also ein sehr hohes, interessantes Produkt, was dann auch noch eine Marketing-Story mit transportieren kann, eine ganz tolle Idee, hat Pumper Xund sicherlich auch nicht erfunden, aber war der Erste, der mir die Zahlen gezeigt hat und dass es so funktioniert. Und heute hat jedes unserer Food-Startups ein Buch draußen, teilweise sehr erfolgreich, teilweise nicht, aber das war der Impuls, den sie gegeben haben. Ankerkraut hat einen Impuls gegeben mit dem hochwertigen Design nochmal, was ja schon immer auch mein Hintergrund war, hochwertiges Design, aber haben es ganz toll im Food-Bereich umgesetzt. Also jeden Tag darf ich lernen, darf auch hoffentlich was zurückgeben. Und das ist nicht irgendwie, jetzt sind wir alle still, der große Frank spricht, sondern ich hoffe, dass wenn man mit unseren Gründern spricht, ist halt ein auf Augenhöhe gemeinsam kommen, lass uns das erreichen ist.
Jetzt hast du die Startups aus dem Food-Bereich selbst schon angesprochen. Glaube ich auch was dich von Staffel 1 an eher überrascht hat, dass du plötzlich in Food-Startups investiert hast. Total. Gibt es noch so ein Segment, wo du sagst, eigentlich hatte ich das jetzt vielleicht vor Höhle der Löwen noch nicht so auf dem Schirm, ohne dass du jetzt spoilern sollst oder viel vorweg greifen sollst. Aber etwas, wo du jetzt plötzlich sagst, ach, da habe ich ein Interesse gehabt, auch mal zu investieren, obwohl es jetzt nicht zu meiner DNA gehört?
Naja, das war eine der großen Entscheidungen. Als ich gesagt habe, ich gehe in die Höhle der Löwen, war klar, damals habe ich nur in Apps investiert oder hatte einen starken Fokus darauf, dass ich nicht nur in Apps investieren kann. Und dazu habe ich mich committed. Da gab es nicht irgendwie, ja, aber du musst dann 3 Food-Startups oder 3 Küchenhelfer machen. Aber ich habe mich dazu committed, mit einem offenen Geist dort zu sitzen und zu gucken, ob was passt. Und ja, dann ist es Food geworden und Food ist auch mein absoluter Fokus. Wir haben dort knapp 10 Unternehmen. Ich habe jetzt mit Ralf Dümmel zusammen das erste Food-Startup außerhalb von der Höhle der Löwen gemacht, Air Up. Es ist aktuell leider ausverkauft, also ein Riesenerfolg. Und das ist schon mein Fokus in der Sendung, aber immer wieder, wenn eine interessante Software-Technologie kommt, wenn eine interessante vernetzte Steckdose oder sowas kommt, dann reizt mich das auch sehr stark. Oder Bildung ist mein Thema. Ja, das wird auch, werde ich immer sehr achtsam sein und gucken, ob das passen kann und ob ich da investieren darf.
Lass uns mal so über die Startup-Szene in Deutschland sprechen und dass es vielleicht viele gibt, die sich auch gar nicht so unbedingt trauen, aus eingelaufenen Pfaden herauszutreten und zu sagen, ich gehe jetzt mit meiner eigenen Idee und mache das zu einem Geschäft. Du hast ja selbst eine Karriere hinter dir, die auch durchaus Rückschläge erleiden musste.
Definitiv.
Was sagst du jungen Gründern oder Menschen, die eigentlich nur so vor Ideen strotzen, sich aber vielleicht nicht so ganz trauen, daraus ein Geschäft zu machen? Was kann man vielleicht aus so Rückschlägen auch lernen oder muss man Angst haben, bevor man ein Startup gründet?
Angst ist das falsche Gefühl, das falsche Wort hier, aber Respekt und man muss damit rechnen, dass es schief geht. Und Startups sind meine Leidenschaft, mein Leben und ich durfte sie in den wunderschönsten Zeiten und in den härtesten Zeiten erleben, wobei die härtesten Zeiten wirklich sehr, sehr unschön waren. Und das ist mir auch das Wichtige dabei. Es ist ähnlich wie im Sport. Wenn man snowboardet, ist es am schönsten, Steilhänge im Tiefschnee runterzufahren. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Aber es hat auch ein sehr hohes Risiko, dass auf einmal eine Lawine losgetreten wird, dass man in eine Gletscherspalte fällt und so weiter, wo auch schon ja viele Menschen gestorben sind. Und das ist ähnlich beim Startup. Die Freude, die Chance, etwas Großartiges zu erleben, etwas zu machen und vielleicht sogar am Ende des Tages damit sehr viel Geld zu verdienen, ist da, aber das Risiko ist eben auch da. Und deswegen sollte auch nur derjenige starten, in das Startup, der bereit ist, alles andere zur Priorität B zu machen und vielleicht auch zu verlieren. Das heißt, die Idee, das Produkt muss dich so sehr packen, dass du an nichts anderes denken kannst und dass es dir egal ist, wenn du damit scheiterst. Und nur dann sollte man auch gründen. Wer irgendwie ins Fernsehen will, cool sein will, reich werden will, irgendwie weniger arbeiten will, was wir auch schon gehört haben in der Höhle der Löwen, unfassbarerweise, der ist einfach falsch aufgehoben und sollte auch dann seine Idee, wie toll er sie auch selber immer achtet, bitte nicht umsetzen und ein Startup starten, sondern sollte in seinem Job oder was er aktuell tut, dort bleiben.
So sehr wie du für die Startup-Szene und für deine Startups brennst, könntest du dir das eigentlich irgendwann vorstellen, da auch kürzer zu treten oder zu sagen, nee, das war jetzt ein Teil meines Lebens, aber ach, das reicht jetzt, ich möchte mal was ganz anderes machen, vielleicht irgendwo angestellt sein, kann ich mir jetzt bei dir nicht so vorstellen, aber gibt es irgendeine Vision in deinem Leben, wo du sagst, da ist Startup kein Teil davon?
Ja, ich könnte mir vorstellen, schwer vorstellbar, aber es wäre vorstellbar, zum Beispiel in die Forschung zu gehen. Sagen wir zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz oder Quantencomputer oder andere Themen, auch Themen, die jetzt noch in Zukunft kommen, dort wirklich zu sagen, ich forsche jetzt den ganzen Tag, also muss nicht mehr gucken, wo kommt das Geld rein, raus, wie wird das finanziert, Marketing und so weiter, was ich auch alles spannend finde. Aber so Forschung könnte ich mir vorstellen, natürlich auch dann, du hast mich da gerade schon richtig eingeschätzt, nicht in einem Käfig, sondern dann wäre ich Forschungschef und könnte auch entscheiden, wir forschen, weil da habe ich das große Glück, durch meine finanzielle Unabhängigkeit das werde ich mir nicht mehr antun, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und so weiter. Das wird sicherlich nicht mehr passieren. Ich habe mal so eine kleine Pause gemacht und habe ein Buch geschrieben. Diese Übung könnte ich mir noch intensiver vorstellen, dass man so eine echte Pause für ein Jahr macht und gewisse Themen durchdenkt und dann halt entweder zu Papier oder Video oder welche Art und Weise Content man auch immer generiert, macht. Sowas kann ich mir vorstellen, aber nicht wirklich heute, jetzt. Also es sind einfach zu viel wichtige Themen da. Wir haben uns committed mit Freigeist Capital, was ja mein Venture Capital Team ist, noch viele Jahre zu arbeiten. Also aktuell steht das überhaupt nicht an.
Politik? Reizt dich Politik?
Könnte ich mir perspektivisch vorstellen, aktuell nein, auch wenn natürlich aktuell, sage ich mal, die Chancen, vielleicht sehe ich das falsch, aber die Chancen sehr, sehr gut wären, bedeutende Stellen in der Politik zu besetzen, weil einfach die aktuellen Spieler, so ist das nun mal in der Marktwirtschaft, die da gerade rumrennen, echt viele, viele, viele Fehler machen und natürlich hilft es auch da, ein bisschen bekannt zu sein. Also da würde vielleicht das ein oder andere gehen, vielleicht ist mir das ein oder andere auch schon mal angeboten worden. Aber nein, weil ich da eben nicht mein eigener Chef bin, sondern dann bist du am Ende des Tages in einer Partei und oftmals habe ich auch schon so dumme Sachen zu irgendeinem Parteichef gesagt und gesagt, sag mal, der und der und der, den finde ich nicht gut, der müsste ausgetauscht werden. Und dann sagt er, das sehe ich auch so. Und dann sage ich, ja, machst du das denn? Dann sagt er, Frank, was glaubst du eigentlich, wie eine Partei funktioniert? Ja, also, also das ist nicht mein Umfeld, weil das ist auch okay, das gibt. Und
weniger agil.
Weniger agil, sehr viel große Meetings, Referenten, wo diskutiert wird und wo auch immer darauf geachtet wird, dass der eine dem anderen nichts abhackt und so. Also gar nicht so mehr die Meinung echt ehrlich auf dem Tisch. Deswegen kann ich mir das heute nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich älter bin, ja, wenn ich so, wann ich bin, weiß ich nicht wann, 60, 65 und dann nochmal, also in mit einer höheren Ruhe und einem niedrigen Puls als heute, irgendwie da weltweit Sachen zu verhandeln für Deutschland oder so, das fände ich vielleicht okay. Mhm. Aber heutzutage kann ich mir das nicht vorstellen.
Du beschäftigst dich ja auch, du hast es auch eben schon angesprochen, auch mit Kryptowährungen, Quantencomputing, so als Themen der Zukunft der Digitalisierung im weitesten Sinne.
Ich will da ganz kurz einhaken, ja, weil es extrem wichtig ist. Ich befasse mich nicht mit Kryptowährungen, sondern ich befasse mich mit Distributed Ledger, also der Blockchain, wobei es keine Blockchain, sondern Distributed Ledger ist, aber es führt jetzt zu weit, mit der Technologie dahinter und wir haben zum Beispiel mit Neufund, nehmen wir Equity, also Unternehmensanteile und führen sie auf die Blockchain, also auf den Distributed Ledger, aber ich lehne die Spekulation mit Kryptowährungen ab und befasse mich auch nicht mit den Währungen an sich, sondern mit der darunterliegenden Technologie.
Okay, also du beschäftigst dich mit sehr vielen Zukunftstechnologien, ja, dem Thema Digitalisierung, für viele ja durchaus Neuland, sage ich jetzt mal, und das ist natürlich auch alles sehr erklärungsbedürftig dem Laien. Ja. Wie glaubst du, kann man diese Themen präsenter auch in mittelständischen Unternehmen einbringen, die vielleicht jetzt nicht noch 10 Informatiker in der Bude sitzen haben, die aber sagen oder denen man erklären könnte, dass sie auch von solchen Zukunftstechnologien durchaus profitieren könnten, wenn sie denn begreifen? Wie schafft man diese Transparenz und dieses
Herantragen? Ja, das ist eine Passion, ein wichtiges Thema für mich, weil ich möchte, dass die Leute das verstehen und deswegen zum Beispiel habe ich mein Buch geschrieben, wo im hinteren Drittel ich nur diese Technologien erkläre und ganz viele Leute mir davon abgeraten haben, weil sie gesagt haben, dann liest dein Buch keiner, wenn du da Quantencomputer erklärst. Das war mir aber egal und ist trotzdem ein sehr großer Erfolg mit 10 Wochen Spiegel Bestseller und so weiter. Ich gebe Keynotes, zum Beispiel LAN Access Arena hier in Köln vor 14.000 Menschen, wo auch viele gesagt haben, oh, jetzt erklärst du da künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Und ja, wahrscheinlich habe ich die Hälfte des Publikums verloren. War mir aber egal, weil es mir einfach so unfassbar wichtig ist, diese Themen zu erklären. Und deswegen, ja, ich tue das immer wieder, ob das bei Markus Lanz ist oder ein Buch oder vor ausgefüllten Hallen, wenn ich da sprechen darf. Und immer wieder kriege ich eine Menge Gegenwind, weil er sagt, sag mal, was erzählst du da, was soll das, mach das doch mal verständlich, ich versuche es ja verständlich zu machen, aber da bin ich auf einer Mission, die werde ich nicht aufgeben, um zu erklären, was halt, ich habe das mal den Baukasten der Zukunft genannt, was diese Technologien an Veränderungen bringen werden, und das wird eine große Herausforderung für uns als Menschen, für den Planeten, für die deutsche Industrie, für Bildung, also das wird ja wird eine große Herausforderung.
Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ja auch große Begriffe zu unserer aktuellen Zeit und eine große Herausforderung. Die Mediengruppe RTL hat ab dem 16. September eine Nachhaltigkeitswoche, wo sich ganz viele Programme, Formate innerhalb der verschiedenen Sender mit diesem Thema auseinandersetzen. Inwiefern glaubst du, ist das auch ein immer größeres Thema für Startups, die in das Thema Nachhaltigkeit setzen und oder zumindest, wenn auch nicht das Kernprodukt nachhaltig ist, aber zumindest Wert darauf legen, dass sie nachhaltig produzieren und liefern?
Zwei Dinge. Das eine ist, Nachhaltigkeit muss jedes Unternehmen, ob Corporate, RTL oder ob Startup interessieren, und man muss halt sich überlegen, nehme ich noch einen Espresso mit den Kapseln oder nehme ich eine Kaffeemaschine, trenne ich den Müll, bevorzuge ich es, Elektroautos zu fahren, wie verbrenne ich Öl, sage ich, wenn ich fliegen muss, was passiert, gerade im Außendienst oder so, kompensiere ich das Ganze, was gar nicht so teuer ist, wie man denkt, auch nicht ideal, aber es ist eine Lösung oder ein Brückenschritt, das muss jeden angehen, da muss jeder was tun. Was für mich aber viel spannender und reizvoller ist, ist, in Startups zu investieren, die weltweit skalierte Lösungen anbieten. Ein Beispiel, Kraftblock, ein Energiespeicher. Wir brauchen Energiespeicher, damit wir Solar, Wind und so weiter dann zur Verfügung stellen können, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne ist, damit wir endlich diese Kohlekraftwerke abschalten können. Ansonsten wird uns das nicht gelingen. Die Lösung ist heute meistens Lithium-Ionen oder andere Batterietechnologien. Die haben eine Menge seltene Erden. Da wird eine Menge Trinkwasser mit verschmutzt. Es ist trotzdem immer noch ein guter Weg. Also im Auto insgesamt die Ökobilanz viel besser. Aber es ist nicht ideal. Und wir haben in eine Technologie investiert, die komplett ohne seltene Erden, zu großem Teil aus Recyclingmaterial, mit unendlich vielen Ladezyklen, viel günstiger als die aktuellen Batterien ist und damit ein wichtiges Puzzleteil zur Energiewende werden kann. Ich hoffe, wir werden das bald hier in Deutschland in den ersten Testinstallationen sehen, aber meine ganz große Hoffnung ist, dass wir das in China und anderen großen Industrienationen, natürlich auch USA, ausrollen können. Dann haben wir einen echten Impact. Dann ist wirklich viel, viel Trinkwasser, viel CO2 und andere Dinge eingespart und auch in einem richtig, richtig skalierbar großen Ding. Und dann hatte ich mit diesem Investment in Kraftblock einen kleinen, guten Impact. Das heißt, das ist mein Hauptziel, in Technologie zu investieren, die dann weltweit einen Unterschied macht.
Frank, dann wünschen wir dir und uns allen, glaube ich, dafür viel Erfolg, dass diese zukunftsweisende Technologie bald Marktreife bekommt. Und vielen Dank für das interessante Gespräch zur Höhle der Löwen, zur Digitalisierung in Deutschland, zur Startup-Szene. Ich glaube, da können wir als Hörer auch viel mitnehmen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Frank Thelen. Zusammen mit den anderen Löwen seht ihr ihn ab dem 3. September immer dienstags um 20.15 Uhr bei Die Höhle der Löwen, natürlich bei Vox. Also auf jeden Fall einschalten. Und apropos einschalten solltet ihr uns natürlich auch bei den nächsten Podcast-Folgen. Deshalb jetzt schon mal abonnieren bei Audio Now, bei Spotify, bei iTunes, und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.